Was wir heute machen, ist, wir schließen mit dem Deadlock-Thema ab und fangen dann mit dem letzten großen Block nach der Pause mit Dateisystemen und Speicherverwaltung an. Jetzt also erstmal noch zum Deadlock-Thema. Wir haben ja letztes Mal uns angeguckt, wie man also Deadlocks erkennen kann, haben da so einen Algorithmus gehabt, relativ formal, der sich darauf bezog, dass man also Ressourcen hat, die mehrfach vorkommen. Ja, nicht diese einfachen Fälle, wo jede Ressource genau einmal da ist, sondern wo sie praktisch wie beim Semaphor zählen können, wie viele es jeweils von den Ressourcen gibt. Und dann haben sie halt diesen etwas komplexen Algorithmus, wo sie so Matrizen und Vektoren hinschreiben und damit rumrechnen können. Und das Schöne ist, diesen Algorithmus zu lernen, ja, oder sich zu merken, wie er funktioniert, ist zweifach hilfreich, weil er in ganz leicht veränderter Form nochmal auch auftauchen wird. Und zwar jetzt beim Thema Deadlock Avoidance, Vermeidung. Ich habe hier jeweils auch die englischen Begriffe angegeben, weil im Deutschen die Worte Vermeidung und Verhinderung irgendwie doch sehr ähnlich sind. Also ich finde die verwechselbar. Im Englischen heißen sie halt Avoidance und Prevention. Letzten Endes geht es natürlich auch um ähnliche Sachen. Sie wollen nicht, dass es zu einem Deadlock kommt und haben verschiedene Möglichkeiten, da was dran zu tun. Aber die eine Geschichte, wo es jetzt darum geht, Vermeidung, da geht es praktisch darum, dass Sie im laufenden Betrieb sich angucken, wie sich die Ressourcenbelegung entwickelt. Und dass sie versuchen, Anforderungen zu erkennen, also Anforderungen von Ressourcen, die in der Zukunft zu Problemen führen könnten. Das heißt also, bei jeder Ressourcenanforderung prüft das Betriebssystem, könnte es dadurch im weiteren Verlauf der Ausführung der ganzen Programme irgendwann mal zu einem Deadlock kommen. Das können Sie in vielen Fällen natürlich nicht machen, weil Sie einfach gar nicht einschätzen können, was später noch passieren wird. Aber wenn Sie ein paar Spezialbedingungen verlangen, dass die erfüllt sind, dann ist es möglich. Und zwar bräuchten Sie dafür Folgendes: Alle Prozesse, die überhaupt irgendwie Ressourcen belegen, die müssen direkt beim Programmstart angeben, was ihre Maximalanforderungen an Ressourcen sind. Ja, also ein Programm könnte sagen, ich werde den DVD-Brenner brauchen und ich werde noch irgendwas anderes brauchen und das ist es dann. Weil Sie das eben typischerweise nicht haben, ist es nicht praxisrelevant in dem Sinne, dass es in irgendwelchen normalen Betriebssystemen auftauchen würde. Ja, aber in Spezialfällen, wo Sie eben genau vorab wissen, was für Ressourcen Sie benötigen werden, könnten Sie etwas in der Form verwenden. Es wird jetzt ein neuer Begriff eingeführt, der des sicheren Zustands. Ja, es gibt sichere Zustände und die, die nicht sicher sind, das sind dann die unsicheren. Und ein Zustand ist dann sicher, wenn Sie also für die Prozesse, die Sie im System haben und die noch in der Zukunft weitere Ressourcen anfordern werden, wenn Sie eine Ausführreihenfolge finden, wo es nicht zu einem Deadlock kommt und bei der die Prozesse sofort die maximalen Ressourcenforderungen stellen. Ja, also die stellen praktisch die restlichen Forderungen, was dem entspricht, was Sie am Start registriert haben. Also wenn Sie sagen, ein Prozess hat gesagt, von der Ressource A brauche ich maximal 10 Stück und der hat vielleicht schon 4, dann würden Sie bei dieser Suche nach sicheren Zuständen halt das simulieren, dass er seine Maximalforderungen stellt. Das heißt, die restlichen 6 von den 10, die er noch nicht hat, die wird er jetzt anfordern. Ja, und dann wollen Sie gucken, ob Sie in dieser Situation es schaffen, irgendwie eine Ausführreihenfolge der Prozesse zu haben, wo eben diese Ressourcenanforderungen alle erfüllt werden und das möglich ist. Ja. Wenn es nicht möglich wäre, dann würden Sie ja da potenziell in Deadlock reinlaufen. Und ja, wenn Sie das eben ermöglichen können, dann nennen Sie so einen Zustand sicher. Ja, die Idee ist einfach, aus einem sicheren Zustand werden Sie nie in einen Deadlock reinlaufen. Und bei jeder Anforderung von Ressourcen gucken Sie, komme ich dadurch von einem sicheren wieder in einen sicheren Zustand. Dann ist es in Ordnung. Wenn Sie aber von einem sicheren in einen unsicheren kommen würden, das heißt noch nicht, dass dann in dem Moment schon direkt ein Deadlock entsteht. Aber es heißt, dass das Potenzial für einen Deadlock jetzt da ist. Und dann verweigern Sie diese Ressourcenvergabe, ja, obwohl sie technisch möglich wäre, einfach weil Sie nicht wollen, dass irgendwann in der Zukunft es mal zu einem Deadlock kommt. Das Ganze gibt es auch in einem anderen Zusammenhang, und zwar im Kreditgeschäft. Na, da ist die Idee, dass Sie eine Bank haben, die hat eine gewisse Menge Bargeld, und es gibt einen Haufen von Kunden, die alle einen bestimmten Kredithöchstbetrag haben. Also die können sich bei der Bank Geld leihen bis zu einem bestimmten Limit und müssen das aber nicht auf einen Schlag irgendwie alles leihen, sondern können es in Teilbeträgen abheben. Und das System ist allerdings so, dass wenn dann irgendwann diese Kreditlinie ausgeschöpft ist, also wenn alles von der Bank geholt wurde, was die Kreditlinie zulässt, dann wird der komplette Kreditbetrag zurückgezahlt. Entspricht also nicht unbedingt dem klassischen Kredit, wo man eher direkt den vollen Betrag bekommt und dann in kleinen Portionen zurückzahlt, sondern es ist praktisch eine umgedrehte Variante von diesem Kreditverfahren. Und es ist jetzt so, dass jedes Mal, wenn dann ein Kunde praktisch wieder einen neuen Auszahlungsbetrag anfordert, das entspricht einer Ressourcenanforderung, dass sie dann gucken, ob die Bank, wenn sie die erfüllt, in einem sicheren Zustand bleibt. Und das Konzept der Sicherheit ist dasselbe wie bei den Ressourcen, nur dass es hier nur eine einzige Ressource gibt, nämlich Geld, Eurobetrag. Und wenn sie eben einen unsicheren Zustand dadurch erreichen würde, die Bank, dann lehnt sie diese Auszahlung ab. Auch wenn das Geld ausreichen würde, um diesen Betrag auszuzahlen. Das wird am deutlichsten, wenn man sich das in einem Beispiel anguckt. Also hier mal zwei Beispiele dafür, wie der Banker-Algorithmus benutzt wird. Sie sehen hier links jeweils in der Matrix die aktuelle Situation. Es gibt drei Kunden. Das hier ist praktisch die Kreditlinie. 1400, 900 sind die Beträge, die diese drei Kunden maximal leihen können von der Bank. Und in der rechten Spalte steht, wie viel sie schon geliehen haben. Also das heißt, der Kunde 3, der dürfte noch 700 Euro sich leihen von der Bank zusätzlich, weil er erst 200 hat. Und dieser Zustand ist jetzt sicher, weil wir eine Auszahlungs- und Rückzahlungsreihenfolge finden können, die eben nicht die Bank sprengt. Ja? Hier immer, wo in Klammern Bank steht, das ist mir verrutscht, das sollte rechts über den anderen geklammerten Ausdrücken stehen. Das gibt an, wie viel Geld die Bank noch hat, nachdem eine Transaktion praktisch abgeschlossen ist. Also eine mögliche Reihenfolge wäre, dass zunächst der Kunde Nummer 2 komplett den Betrag ausschöpft, den er noch haben kann. Der hat schon 200, darf also noch 200 leihen. Wenn er das tut, dann hat er die vollen 400, die er haben kann, und in der Bank sind noch 100 Euro Bargeld über. Jetzt haben wir gesagt, das System ist so, dass der Kunde dann, wenn er seine Kreditlinie ausgeschöpft hat, direkt zurückzahlt. Also macht er das, gibt also 400 Euro an die Bank zurück, ist damit raus aus dem System und die Bank hat wieder 500 Euro. Dann ist jetzt die Frage, wer kann als nächster, also Kunde 1 will 500 Euro, Kunde 3 will noch 700 Euro haben. Sie sehen, dass der Kunde 3 da immer noch nicht weiterkommt, weil die Bank noch nicht genug Geld hat. Aber der erste Kunde, der kommt jetzt an sein Geld ran, kann also die 500 leihen. Das lässt die Bank blank, die hat dann 0 Euro, das entspricht einer totalen Nutzung aller Ressourcen. Jetzt gibt auch der erste Kunde sein Geld sofort wieder zurück, zahlt also die ganzen 1000 Euro zurück, die Bank hat wieder 1000, und dann sehen Sie, dass jetzt auch der letzte seine Kreditanfrage umsetzen kann, also er kriegt dann auch noch die letzten 700, die ihm noch fehlen, hat dann 900, gibt die zurück, und am Ende haben alle Kunden ihre Kreditlinie maximal ausgeschöpft und das zurückgegeben, und die Bank hat praktisch das ganze Geld zurück, also hat am Ende 1200 Euro. Das wäre also ein sicherer Zustand, aus dem es nicht zu einem Deadlock kommen kann, weil sie eben das immer machen können. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass im Normalfall sie nicht diese Maximalanforderungen stellen werden, aber das Stellen der Maximalanforderungen ist sozusagen ein Worst-Case-Szenario, und wenn Sie für dieses Worst-Case-Szenario eine vernünftige Reihenfolge hinkriegen, dann werden Sie es auch für andere Auszahlungen hinkriegen. Ja, also so kommen Sie nicht in Deadlock. Sie müssen nur bei jeder einzelnen Auszahlung prüfen, das, was danach entsteht, ist es immer noch sicher. Ein Beispiel, wo wir einen unsicheren Zustand haben, ist das untere. Ja, ähnliche Ausgangssituation. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt der Kunde 3 schon 100 Euro mehr geliehen hat. Ja, also es sind die gleichen Limits, auch das gleiche Gesamtkapital, was die Bank hat, aber Kunde 3 hat schon 100 Euro mehr. Das wäre praktisch die Transaktion von hier nach da, Kunde 3 leiht nochmal 100 Euro. Ja, und dann wäre die Frage eben, kommen wir damit in einen unsicheren Zustand, dann würden wir das verbieten. Und tatsächlich ist dieser Zustand unsicher. Es fängt wieder genauso an, wenn Sie versuchen, so eine Auszahlungs- und Rückzahlungsreihenfolge festzulegen. Zunächst geht nur diese Anfrage der restlichen 200 Euro von Kunde 2. Und wenn das erledigt wird, dann haben Sie auch eine ähnliche Situation wie oben. Es wird wieder zurückgezahlt, 400 Euro bleiben über. Und jetzt sehen Sie, dass mit diesen 400 Euro weder der Maximalbedarf vom ersten Kunden, der noch 500 braucht, noch der vom dritten Kunden, der noch 600 Euro braucht, bearbeitet werden kann. Ja, das geht nicht. Was jetzt praktisch passieren müsste, wäre, dass der Kunde 3 erst mal 100 Euro zurückgibt. Dann könnte Kunde 1 alles leihen, aber so ist das System eben nicht. Ja, das heißt, der Zustand unten, der ist unsicher. Und deswegen würde, wenn jetzt aus dem oberen Zustand heraus Kunde 3 sagen würde, gib mir 100 Euro, dann würde die Bank sagen, tut mir leid, geht nicht, weil ich als Bank dann in einen unsicheren Zustand komme. Ja. Also das ist der Banker-Algorithmus für den einfachen Fall, wo es genau eine Ressource gibt. Hier sehen Sie jetzt einfach nochmal das, was ich gerade schon gesagt habe, praktisch dieser Übergang von dem sicheren zum unsicheren Zustand, den die Bank eben verbieten wird. Und wenn wir das Ganze jetzt wieder auf die Ressourcen zurückübertragen, dann kriegen wir etwas komplexere Situationen, weil es eben nicht nur eine Ressourcenart, sondern ja, beliebig viele davon gibt. Und dann können wir diesen Algorithmus, den wir schon benutzt haben, um Deadlock festzustellen, ja, ob ein System sich im Deadlock befindet oder nicht, den können wir in einer modifizierten Version verwenden und haben dabei folgende Datenstrukturen. Ja, das erste ist, Sie haben wieder diesen Ressourcenvektor, der sieht genauso aus wie im alten Algorithmus. Also da steht einfach drin, von welcher Ressource es insgesamt wie viele Instanzen gibt. Also wie oft ist eine Ressource eines bestimmten Typs verfügbar. Dann haben Sie den Ressourcenrestvektor A. Das A steht für available, verfügbar. Also wie viele von den jeweiligen Ressourcen sind noch frei. Die Belegungsmatrix C ist auch genauso wie im alten Algorithmus. Da steht einfach drin, welcher Prozess von welcher Ressource bereits wie viele Einheiten für sich reservieren konnte. Und jetzt kommt was Neues rein. Es gibt diese Maximalbelegung. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass also jeder Prozess seinen maximalen Bedarf an bestimmten Ressourcen am Anfang definieren muss. Das entspricht praktisch der Kreditlinie, dem maximalen Kreditbetrag im einfachen Banker-Algorithmus. Und da kriegen Sie also auch wieder so eine Matrix raus, die hat denselben Aufbau wie die Belegungsmatrix, aber es stehen eben diese Maximalwerte drin. Es ist klar, dass jedes CIJ kleiner gleich einem MaxIJ ist, ja, die einzelnen Positionen, weil kein Prozess von der Ressource mehr Einheiten anfordern wird, als er halt maximal anfordert. Und damit können Sie jetzt ausrechnen, was noch die maximalen Restanforderungen sind. Ja, Sie können also eine Matrix R definieren, die so entsteht, dass Sie von der Matrix Max die Matrix C abziehen. Ja, und dann kriegen Sie raus eben für jeden Prozess die Anzahl der Ressourcen eines Typs, die er in der Zukunft noch anfordern kann, basierend auf der aktuellen Belegung. Und der Banker-Algorithmus sieht dann mit diesen Datenstrukturen so aus, dass sie sagen, eine konkrete Anforderung, die in einem bestimmten Moment gestellt wird, die wird nur dann vom System zugelassen, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Die erste ist eine offensichtliche, die Anforderung, die muss innerhalb dieser vorher vereinbarten Beschränkungen bleiben. Also er darf damit nicht seine Maximalanforderungen überschreiten. Und das zweite ist, wir prüfen, ob nach dem Bearbeiten der Anforderungen, also wenn die Ressourcen gegeben werden, ob dann das System noch in einem sicheren Zustand ist. Also es ist auch die gleiche Grundidee wie beim einfachen Banker-Algorithmus. Und die Frage, ob ein Zustand sicher ist, ja, die beantworten wir jetzt wieder genauso wie in dem einfachen Banker-Algorithmus, indem wir annehmen, alle Prozesse stellen sofort ihre Maximalforderungen. Und das prüfen wir jetzt auf Deadlocks. Also die Frage, ob es eine Ausführungsreihenfolge gibt, die funktioniert. Und diese Deadlock-Prüfung, die ist genau die Sie schon letztes Mal in diesem einfachen Deadlock-Prüfungsalgorithmus kennengelernt haben. Ja, das heißt also, wenn Sie diesen anderen Algorithmus kennen, dann müssen Sie hier nur gucken, dass Sie praktisch die Startbedingungen für den Algorithmus richtig zusammenbauen und dann können Sie den alten Algorithmus einfach durchlaufen lassen. Da schauen wir uns auch ein Beispiel zu an. Also wir haben 5 Prozesse. Ja, und 3 Ressourcen. Hier der Vektor E, 10, 5, 7, das ist das, was insgesamt von den Ressourcen verfügbar sind. Also die erste Ressource gibt es 10-mal, die zweite 5-mal und so weiter. Dann haben wir die Belegungsmatrix, ja, also der erste Prozess hat nur von der zweiten Ressource eine Einheit. Und dann ergibt sich automatisch dieser Available-Vektor, also was noch verfügbar ist, indem Sie einfach von E alle Zeilen hier abziehen. Ja, also machen wir es mal für das erste Feld. 10 minus 2 minus 3 minus 2 ist 8, 5, 3 und das ist die 3, die hier vorne steht. Also das muss man am Anfang einmal ausrechnen. Und jetzt kommt eben neu hinzu eine Matrix Max, die Sie bisher nicht hatten in dem einfachen Deadlock-Test-Algorithmus. Matrix Max gibt eben an den jeweils maximalen Ressourcenbedarf der einzelnen Prozesse. Das ist dann als Teil der Aufgabenstellung einfach dabei. Und dann rechnen Sie diese Restanforderungsmatrix aus, indem Sie einfach C von Max abziehen. Und dann kriegen Sie eine neue Matrix raus. Und im ersten Schritt, wir suchen jetzt praktisch nach diesem alten Verfahren eine Möglichkeit für eine Reihenfolge, wo diese Maximalanforderungen alle erfüllt werden. Und da bietet sich dann zum Beispiel an, hier in der Matrix Also es wird jetzt die Anforderung vom Prozess P2 gestellt, der möchte gerne eine Ressource vom Typ 1 und zwei Einheiten von der Ressource 3 haben. Ja, also entspricht der dem Anforderungsvektor 1, 0, 2. Und Sie sollen prüfen, ob das in Ordnung ist, ob das System in einem sicheren Zustand bleibt. Die erste Geschichte ist dann immer zu gucken, darf der Prozess das von seinen für ihn vorgegebenen Limits her überhaupt? Und dazu vergleichen Sie einfach diese Anforderungszeile mit der zum Prozess gehörenden Zeile in der Restmatrix. Ja, hier sehen Sie, das ist die vom Prozess 2 und da hat er 1, 2, 2 drin stehen. Das ist also das, was er noch zusätzlich bekommen kann. Und da diese Geschichte passt, ja, also 1, 0, 2 ist kleiner gleich 1, 2, 2, damit ist die erste Bedingung erfüllt. Ja, mit kleiner oder kleiner gleich meine ich elementweise, ja, also es passt. Und jetzt simulieren wir die Auszahlung und das bedeutet ja, dass der Prozess diese Ressourcen zusätzlich bekommt. Ja, das heißt also, hier in der Belegungsmatrix C entsteht jetzt eine neue Matrix C' und da wird einfach auf die 200, die da vorher drin stand, wird die 102 draufaddiert. Ja, hat halt die Ressourcen bekommen, die er angefordert hat. Und entsprechend wird der Available Vector, also das, was noch verfügbar ist, wird entsprechend reduziert. Also hier von 3,3,2 wird 1,0,2 abgezogen und dann kommt 2,3,0 raus als Ergebnis. Und genauso können Sie dann auch die Matrix mit den noch restlichen möglichen Anforderungen anpassen. Ja, da müssen Sie auch in der entsprechenden Spalte 0,2,0 hier in der Zeile müssen Sie oben das abziehen. Ja, also 1,2,2 minus 1,0,2 gibt 0,2,0. Und das wäre praktisch der Zustand, der eintritt, nachdem die Anforderung erfüllt wurde. Und wir sollten eben gucken, ob dieser neue Zustand zu Deadlocks führt. Ja? Und da benutzen wir jetzt wirklich den normalen Algorithmus. Der sah ja so aus. Ja, da tauchen jetzt einfach nur noch diese neuen Matrizen C', R' auf und der Restvektor, Available Vector, ist A'. Und da gehen wir jetzt durch und gucken eben mit diesem Algorithmus, ob das Deadlock frei ist. Und ja, das arbeiten wir jetzt in der normalen Form ab. Ja, also wir versuchen irgendwie die Restforderungen zu erfüllen und sehen dann zum Beispiel 0,2,0, das würde passen, das ist kleiner als 2,3,0. Und jetzt gehen wir ganz normal da durch. Letzten Endes sieht es ja immer so aus, dass Sie, wenn Sie wissen, Sie können die Anfrage erfüllen, dann machen Sie einfach direkt auch die Rückgabe. Ja? Das heißt, wir addieren hier die 3,0,2 aus der C-Matrix auf die 2,3,0 drauf, auf den A'-Vektor und kriegen dann ein neues A', das ist 5,3,2 und wir streichen die Zeile. Und so gehen Sie dann durch die verschiedenen Schritte durch, müssen also immer wieder einfach in dieser rechten Matrix eine Zeile suchen, die in diesen Restevektor reinpasst. Und dann sehen Sie, der nächste, der zum Beispiel passt, ist 0,1,1, der passt in 5,3,2 rein. Sie hätten hier auch 4,3,1 nehmen können. Ja, das wäre eine Alternative gewesen, aber nicht 7,4,3 und auch nicht 6,0,0, weil die halt beide nicht passen. Und wenn Sie so eine Wahlmöglichkeit haben, dass es mehrere gibt, dann spielt es keine Rolle, welchen davon Sie wählen. Können Sie irgendeinen nehmen. Das Ergebnis wird immer dasselbe sein. Ja, und in diesem Fall läuft es halt durch. Also Sie schaffen es mit dem klassischen Algorithmus, alle Zeilen zu streichen. Und damit wissen Sie dann, dass dieser Zustand sicher ist, in den Sie da reingehen wollen und würden diese Ressourcenanforderungen akzeptieren. Okay, also das ist der Banker-Algorithmus in der allgemeinen Form für mehrere Ressourcenarten und das werden wir uns, Sie werden das morgen in der Übung auch nochmal von Hand üben können. Das wird dann auch nochmal in der Probeklausur wahrscheinlich auftauchen. Okay, haben Sie da, ja.
Und der Algorithmus wird quasi bei jeder Anfrage eines Prozesses dann ausgeführt.
Genau.
Also wenn ein Prozess sagt, ja, ich hätte jetzt ganz gerne die und die Ressourcen, dann wird der ausgeführt, wird geschaut, ob es mit den gegebenen Ressourcen dann zu einem Deadlock kommt. Und wenn nein, dann kriegt er die und wenn ja, dann kriegt er die nicht.
Ja, genau. Aber eben nicht mit dem, also nicht mit dem Zustand vor Bearbeiten der Anfrage, sondern mit dem Zustand nach Bearbeiten der Anfrage. Ja, weil wenn Sie vorher schon in einem Deadlock wären, dann hätte Ihr System schon irgendwo versagt. Aber es ist nochmal wichtig, es bedeutet nicht, wenn Sie so eine Anfrage erfüllen, die in einen unsicheren Zustand führt, heißt es noch nicht, dass der Deadlock jetzt zwangsläufig ist, weil Sie wissen ja nicht, was passieren wird. Ja, der Algorithmus sagt Ihnen nur, weil sozusagen die Maximalforderungen erfüllbar bleiben, wenn Sie in einen sicheren Zustand kommen, ist es in Ordnung. Aber auch wenn Sie in einen unsicheren Zustand gehen, können Sie trotzdem gesund wieder rauskommen, weil ja typischerweise nicht alle Prozesse Ihre Maximalforderungen stellen werden, sondern nur teilweise die Forderungen stellen. Das Problem ist nur, Sie wissen dann nicht mehr, ob Sie noch in Deadlock kommen oder nicht. Ja. Sie werden also mit diesem Verfahren im Zweifelsfall auch Anfragen ablehnen, die im weiteren Verlauf völlig unproblematisch gewesen wären, weil eben die anderen Prozesse sich vernünftig verhalten. Aber Sie können damit garantieren, dass das System insgesamt auf jeden Fall weiterlaufen wird. Ja, für den Prozess, der die Ressourcen braucht, ist das natürlich unerfreulich, wenn er die nicht kriegt. Okay, das ist schon dieser Deadlock-Vermeidungsblock gewesen. Und der letzte Block ist dann jetzt Deadlock-Verhinderung. Und da geht es um eine Art vorbeugendes Verhindern, wo Sie also nicht sich immer konkret die Situation anschauen, sondern wo Sie versuchen, irgendwie an diesen vier Kriterien für einen Deadlock zu drehen. Ja, also da irgendwie das Systemverhalten so zu ändern, dass eine von diesen vier Bedingungen, die äquivalent zum Vorliegen eines Deadlocks ist, dass die nicht mehr eintreten können. Und das heißt also, Sie haben diese vier Geschichten, gegenseitiger Ausschluss, Hold and Wait, die Ununterbrechbarkeit der Ressourcen und dieses zyklische Warten, wo Sie die Prozesse und Ressourcen in so einem Kreis anordnen können. Und wenn Sie es jetzt schaffen, praktisch eine davon kaputt zu machen, dass die nie eintreffen kann, dann wären ja Deadlocks grundsätzlich nicht mehr möglich. Wenn eine von vier Bedingungen, die äquivalent zu irgendwas ist, nie eintrifft, dann ist auch dieses Äquivalente, wird dann auch nie eintreffen. Und die schauen wir uns der Reihe nach an, werden sehen, dass wir an den meisten Sachen nicht allzu viel tun können. Also das erste ist der Punkt gegenseitiger Ausschluss. Da könnten Sie sagen, ich versuche irgendwie diese Exklusivität von Ressourcen aufzuheben. Also, dass Sie irgendwie was drehen daran, dass Dinge immer nur von einem Prozess benutzt werden können. Wenn Sie jetzt beispielsweise einen Drucker haben, auf den nicht mehrere Prozesse gleichzeitig Daten schicken können, dann könnten Sie versuchen, einfach zu sagen, den Drucker lasse ich gar nicht als Prozessressource zu, sondern ich füge irgendwie ein umfassenderes Druckerverwaltungssystem ein, was einen Spooler verwendet, ja, eine Warteschlange. Und das muss dann so gestaltet werden, dass jederzeit ein Prozess was in diese Warteschlange reinstellen kann und der Drucker-Scheduler oder das Drucker-Warteschlangenprogramm wird dann halt in irgendeiner Reihenfolge die Sachen ausdrucken. Und aus Sicht der Prozesse haben Sie damit einfach eine Ressource, die vorher exklusiv war, haben Sie praktisch allgemein verfügbar gemacht. Ja, das wäre also eine Möglichkeit, einfach zu sagen, ich versuche, solche exklusive Ressourcen loszuwerden. Das wird in der Regel gut funktionieren, deswegen haben auch alle modernen Betriebssysteme so ein Drucker-Warteschlangensystem. Es könnte aber sein, dass Sie auch da irgendwie an Grenzen stoßen, wenn Sie sehr viele Prozesse haben, die eine große Zahl von Druckjobs anstoßen. Ja, dann könnte es sein, dass Sie in der Größe beschränkten Bereich auf der Platte für diese Warteschlange nur haben und dass Sie dann auch wieder an einen Zustand kommen, wo auf einmal nicht mehr in die Warteschlange reingeschrieben werden kann. Ja, aber das ist eher theoretische Geschichte. Ja, also in der Praxis wäre das eine gute Lösung. Aber es wird natürlich nicht mit allen Ressourcen funktionieren. Es gibt Sachen, die kann man nicht in eine Warteschlange stellen, die müssen mit irgendwelcher Hardware arbeiten oder es eben nicht tun, wenn sie nicht an die Hardware rankommen. Die zweite Geschichte ist dieses Hold and Wait. Das war diese grundsätzliche Idee, dass also es allen Prozessen möglich ist, Ressourcen zu reservieren und dann irgendwann noch weitere Ressourcen anzufordern. Und das könnten Sie sozusagen kaputt machen, indem Sie sagen, es muss anders laufen. Wenn ein Prozess startet, dann muss er alle Ressourcen, die er benötigt oder irgendwann benötigen wird, im Block anfordern. Wenn er die dann alle bekommt, dann ist es okay, dann könnte er praktisch rechnen, die Ressourcen irgendwann nutzen, wenn er sie braucht und am Ende wieder abgeben. Vom Programmieren her wäre das so, als ob Sie sagen, mein kritischer Bereich ist das ganze Programm. Ja, ich definiere das ganze Programm als kritischen Bereich für alle Ressourcen und direkt am Anfang fordere ich alles an, dann rechne ich einen halben Tag lang und dann gebe ich alles zurück. Das ist nicht sehr kooperativ und macht eben im Prinzip das Multitasking kaputt. Ja? Aber es wäre eine Möglichkeit, eben dieses Hold and Wait auszuschalten, sodass es nicht mehr zu Deadlocks kommen kann. Ja, die Frage ist immer, wie schlimm ist es, einen Deadlock zu haben und was sind Sie bereit dafür zu bezahlen, dass es nicht zu einem Deadlock kommen kann. Das ist halt problematisch, wenn Sie gar nicht vorab wissen, was für Ressourcen Sie benötigen werden. Na, wenn Sie ein bestimmtes Programm haben, wo Sie wissen, das greift auf irgendwelche Hardware zu oder sowas, und die Hardware wird vielleicht nicht auch von anderen Prozessen genutzt oder das ist alles eher selten, dass da mehrere Prozesse dasselbe Gerät benutzen. Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie gleichzeitig zwei Datensicherungsprozesse haben, die auf so einen Streamer schreiben? Das ist ja eher ein Fehlverhalten. Also in solchen Fällen könnte man sagen, da ist es möglich. Ja. Aber in vielen Fällen werden Ressourcen eben dynamisch angefordert und Sie wissen vorher gar nicht, ob das passieren wird. Also dann lässt sich das nicht nutzen, weil Sie eben diese Maximalforderungen gar nicht vorab definieren können. Und was die Parallelität angeht, habe ich eben schon gesagt, Sie blockieren einfach alle anderen Prozesse, die möglicherweise auch diese Ressource benutzen wollen. Ja, weil wenn Sie mehrere Prozesse haben, die alle am Anfang sagen, ich reserviere alles, dann wird halt einer erfolgreich sein und alle anderen müssen dann warten, bis es vorbei ist. Bei Datenbanken gibt es sowas in der Art, wobei das da ein bisschen kooperativer ist. Da haben Sie so ein Two-Phase-Locking, also zweiphasiges Locking. Und da haben Sie am Anfang eine Sperrphase, in der alle Ressourcen geholt werden. Und wenn das nicht klappt, werden alle direkt wieder freigegeben. Ja, das ermöglicht dann eben anderen Datenbanktransaktionen, dass die dann versuchen können, voranzukommen. Und wenn Sie alle Ressourcen bekommen haben, dann folgt anschließend eine Zugriffsphase, in der dann irgendwelche Änderungen stattfinden, also Benutzung der Ressourcen. Und anschließend wird auch wieder alles freigegeben. Also da macht man etwas in der Art. Ja, der dritte Punkt war diese Ununterbrechbarkeit der Ressourcen. Und da sind wir schon mal drauf eingegangen. Diese Deadlock-Probleme entstehen ja, weil Sie Ressourcen haben, die prinzipiell nicht entziehbar sind. Na, Sie können natürlich trotzdem als Betriebssystem immer einem Prozess eine Ressource wegnehmen, aber das hat dann eben bei von der Logik her nicht entziehbaren Ressourcen die Konsequenz, dass der Prozess einfach stirbt, ja, weil er davon ausgeht, dass er die Ressource weiter nutzen kann, bis er sie zurückgibt, und dann ist es eben vorbei. Ja, das bedeutet also im Prinzip einfach einen Abbruch des Programms und ist in dem Sinne keine vernünftige Lösung, die jetzt wirklich Deadlocks vermeidet. Also wenn Sie sagen würden, ich hebe diese Ununterbrechbarkeit auf und ich definiere einfach jede Ressource als unterbrechbar, und wenn Sie dann feststellen, es ist irgendwie so eine Deadlock-Situation entstanden und dann nehmen Sie einfach eine Ressource weg, dann haben Sie damit zwar den Deadlock aufgelöst, aber zum Preis, dass halt das Programm, was die Ressource verliert, nicht mehr weiterläuft. Und das würde also generell irgendwie ziemliche Instabilität verursachen, wenn Sie sich nie sicher sein können, ob Ihre Programme durchlaufen werden oder ob das Betriebssystem nicht mittendrin einfach die Ressourcen entzieht. Also da kommen wir auch nicht weiter. Und damit bleibt als letztes noch die vierte Bedingung, dieses zyklische Warten, na, wo Sie also die Ressourcen und genutzten Prozesse in so einem nutzenden Prozesse in so einem Kreis anordnen und immer ein Prozess auf eine Ressource wartet, die der nächste Prozess im Kreis schon hat. Na, das war ja dieses allgemeine System. Und hier gibt es jetzt eine Möglichkeit, das in einer Form umzusetzen, dass Sie also erfolgreich Deadlocks unmöglich machen. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten mal dieses ganz einfache Beispiel, was ich Ihnen als also minimales, sinnvolles Beispiel präsentiert hatte, wo wir Ressourcen A und B haben und Prozesse P und Q. Können Sie sich erinnern, ob ich Kreise um die Prozesse oder um die Ressourcen mache?
Also Ressourcen sind die Rechtecke.
Ressourcen sind Rechtecke. Es ist ja vom Prinzip total egal und ich kann es mir einfach nicht merken, welche Notation ich da gewählt habe. Also in der Form. Und da hatten wir ja das Problem, dass also das kleinste Deadlock-Beispiel, das sieht praktisch so aus. Ja. Also die Ressource A gehört dem Prozess Q, der hätte gerne auch noch B, B gehört aber schon P und P hätte auch gerne noch A und dadurch entsteht ein Kreis und es ist ein Deadlock und es ist schlecht. Und das liegt eben daran, oder das kann nur dann passieren, wenn der Prozess P eben Folgendes macht. Ja, P hat schon B und will noch A haben. Das heißt, P macht log B und log Q, log A. Und der Prozess Q macht es genau andersrum. Der macht log A und dann log B. Ja, das heißt, er fordert die Ressourcen in umgekehrter Reihenfolge an. Und genau das führt dazu, dass es hier zu einem Deadlock kommen kann. Wenn P und Q gleich aussehen würden, sich identisch verhalten würden, dann könnte nichts passieren. Und das können Sie jetzt verallgemeinern für beliebig viele Ressourcen und im Prinzip sagen, was auch immer Sie mit Ihren Ressourcen machen, Sie müssen sie in einer vorgegebenen Reihenfolge anfordern. Und das können Sie machen, indem Sie jetzt mathematisch formuliert eine Abbildung von Ihren Ressourcenarten in den natürlichen Zahlen machen, mit denen Sie einfach eine Ordnung festlegen. Ja, also eine Anordnung der Ressourcen, sodass Sie immer sagen können, diese Ressource steht vor der anderen Ressource in einer bestimmten Reihenfolge und die müssen Sie dann einhalten. Ja, also das heißt mathematisch formuliert, Sie haben eine Abbildung von der Menge der Ressourcen nach n und die muss nur eine Bedingung erfüllen, die Funktionswerte in n müssen alle unterschiedlich sein. Also müssen n verschiedene Werte für n Ressourcen rauskommen. Und dann können Sie ja für jedes Paar von zwei Ressourcen R und S haben Sie entweder Ort R ist kleiner Ort S oder andersrum. Ja, es kann nie gleich sein, weil Sie eben die Abbildung so gemacht haben. Ja, das heißt, die Abbildung ist injektiv. Falls Sie den Begriff kennen aus der Mathematikvorlesung. Der Prozess darf jetzt Ressourcen nur in einer solchen Reihenfolge anfordern. Ja? Wenn also Ort R kleiner Ort S ist, dann heißt das von der Logik her, R muss immer vor S angefordert werden. Und dann ist sowas verboten, log S, log R in dieser Reihenfolge. Und zwar ist es nicht nur verboten, die unmittelbar nacheinander auszuführen, sondern allgemein im Programmverlauf darf es nicht in dieser Reihenfolge angefordert werden. Ja, dazwischen könnten noch 10 andere Befehle, die nichts mit Logs zu tun haben, stehen, das wäre trotzdem verboten. Also Sie müssen einfach, wenn Sie den Programmablauf angucken, sicherstellen, dass alle Anforderungen diesem Ordnungssystem entsprechen, was Sie am Anfang definiert haben. Und wenn Sie das einhalten, dann kann es nicht mehr zum Deadlock kommen.
Das gilt aber auch immer nur dann, wenn ein Prozess mehr als eine Ressource zur gleichen Zeit braucht. Also wenn quasi zusätzlich zu R noch S dazukommt. Also wenn er zuerst R nimmt und dann das wieder aufgibt und dann wird S, dann glaube ich, ist die Reihenfolge egal.
Das ist total egal. Ein Prozess, der zu einem Zeitpunkt nie mehr als eine Ressource haben will, kann nie an einem Deadlock teilnehmen. Ja, der kann vielleicht lange warten, der kann vielleicht auch ewig warten, wenn die Ressource, die er braucht, wegen anderer Prozesse in einem Deadlock ist, wo es nicht weitergeht. Ja, aber er kann selber nie Verursacher eines Deadlocks sein. Also es müssen immer mindestens zwei Ressourcen dabei sein. Wenn Sie einen Prozess haben, der immer nur eine anfordert, dann haben Sie dieses Hold and Wait nicht. Und dann haben Sie eben aus anderem Grund Deadlock-Freiheit. Okay, das kann man jetzt auch noch formal überprüfen, dass man damit also wirklich Deadlock-frei ist. Nehmen wir also an, dass Sie Ihr Ordnungssystem eingeführt haben und die Prozesse alle in korrekter Reihenfolge die Ressourcen anfordern. Und jetzt ist es doch zu einem Deadlock gekommen. Das wäre die Annahme, die wir jetzt durch einen Beweis durch Widerspruch widerlegen wollen. Und wenn wir also im Deadlock sind, dann muss es ja so einen Zyklus geben, ja, der eben so aussieht. Hier Prozess 1 hätte gerne Ressource R1, die gehört aber schon Prozess P2 und so weiter. Und am Ende schließt sich der Kreis, also die letzte Ressource gehört schon dem ersten Prozess in diesem Kreis. So sehen die Dinger immer aus. Und jetzt wissen wir, weil eben diese Ordnungsfunktion so definiert ist, dass Ort von RI immer kleiner als Ort von dem nächsten, als Ort von RI plus 1 ist. Und weil wir einen Zyklus haben, ist eben auch Ort Rn kleiner Ort von R1. Wir haben also anstelle der Ressourcen haben wir jetzt natürliche Zahlen, die wir in einem Kreis anordnen. Und in dem Kreis gilt dann, jede Zahl ist kleiner als die nächste im Kreis. Ja, das würde funktionieren, wenn es kleiner gleich wäre, dann müssten sie nämlich alle dieselbe Zahl sein. Ja, wenn sie a kleiner gleich b kleiner gleich c und das dann kleiner gleich a hinschreiben, dann ist die einzige Lösung, alle Variablen sind gleich. Aber wenn sie überall ein kleiner Zeichen stehen haben, und das haben wir ja mit der Ordnungsfunktion sichergestellt, weil die keine gleichen Werte hat, dann funktioniert es nicht. Weil dann kriegen Sie am Ende raus, dass für ein beliebiges RI im Grunde gilt, Ort von RI ist kleiner als Ort von RI. Ja, das kann aber nicht passieren. Und ja, das heißt also, dass das Verfahren auf jeden Fall funktioniert. Na, wenn Sie so eine Ordnungsreihenfolge festlegen und das dann strikt einhalten, können keine Deadlocks mehr auftreten. Die Frage ist jetzt, ob Sie das in der Praxis immer machen können. Also finden Sie immer eine vernünftige Reihenfolge, in der es dann auch möglich ist, dass die Prozesse die Ressourcen so belegen. Es könnte also sein, dass Sie versuchen, irgendwas zu entwickeln und dann sehen Sie, wenn ich das in der Reihenfolge anfordern muss, funktioniert irgendwie meine Programmlogik nicht. Aber im Allgemeinen kann man das schon machen und das ist also der erfolgversprechendste Ansatz, um einfach im Vorfeld grundsätzlich diese Deadlock-Problematik auszuschalten. Es führt dann auch wieder dazu, dass die Parallelität etwas verschlechtert wird. Ja, also das ist so ähnlich wie bei diesem Modell, wo Sie am Programmanfang alles anfordern. Es ist nur nicht ganz so schlimm. Ja, es führt dann trotzdem dazu, dass Sie vielleicht eine Ressource, die Sie erst in 10 Schritten benötigen werden, schon anfordern müssen, weil Sie die, die von der Reihenfolge danach kommt, jetzt direkt benötigen. Wenn Sie von irgendeinem Gerät lesen und auf ein anderes Gerät schreiben wollen, ja, das ist eine natürliche Reihenfolge eigentlich, aber wenn das Schreibgerät vorne in der Liste steht, müssen Sie es trotzdem vorher reservieren. Ja. Also insofern wird es damit eventuell etwas schlechter, was die Parallelität angeht, aber es ist nicht ganz so schlimm wie dieses ich belege alles am Anfang. Ja, das war der Deadlock-Teil und damit auch der ganze Synchronisationsteil. Haben Sie da abschließend noch Fragen zu? Gut, dann wie gesagt, in der Übung werden wir uns nochmal mit diesen Algorithmen beschäftigen. Das ist auch etwas, was Sie sich wirklich angucken sollten, weil es einfach klassische Klausuraufgaben sind. Wir machen dann jetzt Pause bis 3 nach und dann geht es weiter mit Dateisysteme und Speicherverwaltung. Dann machen wir weiter, also jetzt neues und letztes Kapitel. Speicherverwaltung und Dateisysteme und Sie sehen schon ein neues Layout der Folien und die Folien sind auch noch nicht komplett, weil ich diesen Teil jetzt neu entwickle. Ich werde auch teilweise, und das ist vielleicht auch für die, die nur die Audiodateien sich anhören, deswegen sage ich es jetzt auch nochmal, ich werde teilweise wahrscheinlich auch im Praktikum noch neue Inhalte vermitteln. Das heißt also, es wäre vielleicht gut, dann auch zum Praktikum zu kommen. Ich muss mir noch überlegen, ob ich dann vielleicht auch Audioaufnahmen im Praktikum von dem Teil mache, wo ich was Neues erzähle. Aber ich will ein paar Dinge ein bisschen interaktiver machen. Also, dass es nicht so nur Frontalvortrag ist, sondern dass man ein paar Dinge hat, wo erst ein paar Informationen kommen und dann setzt man sich direkt damit auseinander und kann irgendwie einzelne Aufgaben auch dazu bearbeiten. Das gilt jetzt noch nicht für den morgigen Praktikumstermin, da geht es dann noch um die Scheduler, um die Deadlock-Geschichten. Da wird es übrigens keine Programmieraufgaben geben, sondern das sind dann nochmal klassische, die Sie auf Papier bearbeiten können, weil eben diese Algorithmen, da trainieren Sie einfach, ne, mit diese Banker-Algorithmus und so. Okay, also was machen wir hier? Wir haben ja jetzt schon über Ressourcennutzung gesprochen und Hauptspeicher und Plattenplatz sind natürlich auch zwei Ressourcen und auch da herrscht Konkurrenz, aber es sind teilbare Ressourcen. Ja? Also in gewisser Weise ist es schon möglich, dass mehrere Prozesse zum Beispiel Hauptspeicher gleichzeitig verwenden, aber zum Beispiel nicht den gesamten Hauptspeicher. Wenn Sie zwei Prozesse hätten, die den gesamten Speicher brauchen, irgendwie, das würde nicht gehen. Die müssten sich dann abwechseln oder sowas. Aber prinzipiell konkurrieren eben Prozesse auch um den Hauptspeicher. Und beim Plattenplatz ist die Zuordnung zu den Prozessen nicht so direkt zu sehen. Es ist ja nicht so, dass ein Prozess sagt, ich brauche einen bestimmten Block irgendwie oder eine bestimmte Menge Platz auf der Platte, sondern Prozesse arbeiten halt mit Dateien, ja, erzeugen neue Dateien oder greifen lesend darauf zu. Diese Geschichten sind also nur indirekt dann Ressourcen des Prozesses, ja, sondern es sind eigentlich die Dateien, die Plattenplatz benötigen. Aber die Prozesse erzeugen halt die Dateien und damit spielt das Ganze wieder beim Betriebssystem rein. Aber vom Prinzip, die Analogie wäre, das, was die Prozesse mit dem Hauptspeicher machen, das entspricht dem, was die Dateien mit dem Plattenplatz machen. Wenn Sie die Dateien jetzt als handelnde Einheiten ähnlich wie Prozesse betrachten. Und die beiden Komponenten im Betriebssystem haben eben dann wieder die Aufgabe, diese Ressourcen vernünftig zu verteilen. Wenn wir uns nochmal von der Anordnung der bisherigen Themen angucken, was wir so haben. Ja, also was wir bisher gemacht haben, ist hier dieser Bereich, es gibt Prozesse und Threads. Sie haben den Scheduler, der einzelne Prozesse oder Threads auswählt. Was ich jetzt hier nicht eingezeichnet habe, sind diese Geschichten, wo also praktisch parallele Bearbeitungen stattfindet und Prozesse oder Threads irgendwie aufeinander warten müssen, sich Nachrichten zuschicken müssen, diese ganzen Geschichten. Das sind die Themen, die wir bisher behandelt haben. Und jetzt wird es eben darum gehen, dass jeder Prozess ja, um ausgeführt werden zu können, also einen Teil des Hauptspeichers benötigt, der ihm zumindest zeitweise zur Verfügung gestellt werden muss. Und außerdem benutzen die Prozesse eben auch die Dateien und die müssen irgendwie auf die Platte verteilt werden, ja, so dass sie sich nicht überlappen, also dass Dateien wirklich separate Bereiche des Plattenplatzes irgendwie haben. Und das sind die beiden Komponenten, Speicherverwaltung und Dateiverwaltung oder Dateisystem. Und weil es da einfach sehr viele Parallelen zwischen der Nutzung des Hauptspeichers und der Nutzung der Platte gibt, werden wir uns das zusammen in einem Block angucken. Zunächst mal aus Sicht der Dateien, was passiert da? Prozesse können Dateien erzeugen oder auch wieder löschen und ansonsten können sie halt öffnen und dann darin lesen oder irgendwas reinschreiben. Und das Dateisystem hat jetzt die Aufgabe, eben den Plattenplatz irgendwie zu verwalten und unter den Dateien aufzuteilen. Und da gehören also verschiedene Sachen dazu. Einmal müssen Sie irgendwie vom Dateisystem aus auch eine Liste der Dateien verwalten. Also nicht nur gucken, dass die Plätze getrennt bleiben, dass jede Datei einen eigenen Bereich hat, sondern auch, dass Sie nachgucken können, was gibt es denn für Dateien auf dem Dateisystem. Also dass Sie praktisch ein Inhaltsverzeichnis anzeigen lassen können und dann auf Basis dieser Ergebnisse im Inhaltsverzeichnis auch wieder Dateien benutzen können. Und das Ganze können wir jetzt einmal aus Benutzersicht und einmal aus Sicht des Betriebssystems betrachten. Ja, der Benutzer macht eben diese Standardoperationen, da wird das Betriebssystem Funktionen zur Verfügung stellen, sowas wie Create zum Erzeugen, Open zum Öffnen, dann werden Sie typischerweise sowas wie eine Seek-Funktion haben, also dass Sie an eine bestimmte Stelle in der Datei springen, um dann von dort aus Daten zu lesen oder Daten zu schreiben. Ja, und dann wird es noch so Verwaltungssachen geben, dass Sie Dateien auch umbenennen können, irgendwo hinschieben, in ein anderes Verzeichnis, wenn Sie Verzeichnisse haben. Also wir werden am Anfang ein ganz einfaches Beispiel, CPM-Dateisystem uns angucken und das kennt gar keine Verzeichnisstruktur. Ja, das macht das Leben natürlich ein bisschen leichter, zumindest was die Verwaltung der Dateinamen angeht. Dann haben Sie eine flache Struktur. Und das sind also praktisch die wesentlichen Funktionen aus Sicht des Benutzers. Was ich hier jetzt noch nicht reingebracht habe, ist sowas wie das Konzept, dass eine Datei einen Besitzer hat. Wenn Sie ein Multi-User-System haben, wo mehrere Personen drauf arbeiten können, wie Unix oder Windows, dann haben Sie natürlich auch eben Dateibesitzer und damit verbunden auch Zugriffsrechte, dass nur der Besitzer einer Datei seine Datei lesen kann oder es auch für andere freigibt, Solche Sachen. Diese Geschichte werden wir uns auch im Rahmen des Praktikums angucken, also konkret die Unix- oder Linux-typischen Zugriffsrechte und was es da für Möglichkeiten gibt, weil das doch eher was Praktisches ist, was man auch direkt ausprobieren kann. Aus Sicht des Betriebssystems kommen noch andere Aufgaben dazu, die den Benutzer nicht weiter interessieren. Ja, also einmal grundsätzlich die Verwaltung des freien Plattenplatzes. Sie müssen ja praktisch jedes Mal, wenn Sie eine Datei neu erzeugt haben oder auch eine bestehende Datei vergrößert haben, dann werden ja irgendwie zusätzliche Daten auf die Platte geschrieben und der freie Platz wird weniger. Ja, und irgendwie muss das Betriebssystem im Griff behalten, wo gibt es noch freien Platz, damit es eben bei solchen Anforderungen wie mach eine neue Datei oder vergrößere eine Datei, hängen noch was hinten dran, dass es auch weiß, wo es was hinschreiben kann. Dann muss es eben Zugriff auf die Dateien erlauben. Ja, das ist praktisch dasselbe wie aus Benutzersicht, das ist soweit normal. Die Verzeichnisverwaltung, wenn es denn Verzeichnisse gibt, gehört dazu. Und ein Verzeichnis ist eben nicht nur, dass wir so eine Baumstruktur erzeugen, sondern auch auf jeder Ebene wissen, welche Dateien sind da drin. Und dann hat das Dateisystem auch noch die Aufgabe, für einen gewissen Grad an Transparenz zu sorgen. Es ist ja so, wenn Sie auf eine Diskette oder eine Festplatte oder eine CD zugreifen, passieren ganz unterschiedliche Dinge. Ja, es sind nicht dieselben, also auf fast hardware-naher Ebene sind es nicht dieselben Abläufe, die da stattfinden. Und trotzdem soll das für den Benutzer typischerweise keine Rolle spielen, von welcher Art Datenträger er was liest. Und genauso idealerweise sollten Sie auch, wenn verschiedene Formatierungen möglich sind, also wenn Sie ein Betriebssystem haben, was mehrere Dateisysteme unterstützt, dann sollte das auch keine Rolle spielen. Der Benutzer sollte sagen, ich will die Datei lesen und das System muss dann halt gucken, was ist das überhaupt für ein Datenträger, wie ist er formatiert und entsprechend damit umgehen. Als Beispiel für ein ganz einfaches Dateisystem bietet sich eben das von CPM an. Kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr. CPM war so 70er, Anfang der 80er Jahre, ein beliebtes Betriebssystem und auf seine Weise auch ein Vorläufer von MS-DOS, wo dann später Windows draus wurde. Also MS-DOS hat viele Konzepte einfach bei CPM geklaut. Unter anderem diese Idee, dass Dateinamen so eine 8.3-Notation haben. Also dass sie sich aus einem Namensbestandteil vorne, der bis zu 8 Buchstaben haben darf, und einer Dateiendung mit bis zu 3 Buchstaben, dass sie sich so zusammensetzen. Und Programme zum Beispiel auf .com enden. Also das ist das CPM-System gewesen und das hat MS-DOS 1:1 übernommen. Was sie zum Glück nicht übernommen haben, ist diese flache Struktur. Also CPM kannte einfach keine Unterverzeichnisse. Es hat aber eine Möglichkeit gehabt, trotzdem auf dem Datenträger die Dateien ein bisschen zu sortieren, indem 16 sogenannte User eingetragen werden konnten. Ja, die Idee war irgendwann mal gewesen, dass CPM vielleicht als Multi-Benutzer-System verwendet wird und wenn sich Benutzer 7 anmeldet, dann sieht er eben die Dateien, die Benutzer 7 gehören, ja, und keine anderen. Aber das war mehr eine Komfortfunktion. CPM hat also keine Zugriffsschutzmechanismen gehabt. Sondern das war dann, hing dann von der Kooperation praktisch der Leute ab. So. Und was es in CPM auch schon gab und was MS-DOS auch daher übernommen hat, das waren diese Laufwerksbuchstaben. Ja, also Festplatten waren eigentlich eher selten. CPM konnte später auch mit Festplatten umgehen, aber die damals üblichen Rechner hatten sowas nicht. Die hatten dafür aber eventuell mehrere Floppy-Laufwerke und die wurden dann durchgezählt. Ja, Laufwerk A, Laufwerk B und so weiter. Und auch die Art, wie man so eine Datei dann benennt mit A-Doppelpunkt, Dateiname, das war im Prinzip bei CPM schon so vorhanden. Da es keine Verzeichnisse gibt, ist es natürlich möglich, so ein Inhaltsverzeichnis auf dem Datenträger relativ einfach anzulegen. Standard CPM-Medium hatte Platz für 64 Dateien, also mehr als die 64 konnten sie nicht erzeugen, weil es genau 64 freie Slots im Inhaltsverzeichnis gab. Und jeder Eintrag hatte diesen Aufbau, wie hier dargestellt. Ja, und das erste Byte konnte praktisch einen Code enthalten, der sagt, das ist ein freier Slot, oder es stand die Usernummer drin. Ja, also typischerweise hat man als User 0 gearbeitet, dann stand also vorne eine 0 drin und dahinter stand dann der Dateiname. Ja, ohne diesen Punkt, der nur beim Benutzen angegeben wurde, weil das automatisch klar war, nach den ersten 8 Zeichen muss ein Punkt kommen. Und ja, im Prinzip hatten sie dann anschließend noch was zur Dateigröße drinstehen. Wenn Sie hier dieses Kleingedruckte lesen können, Anzahl der 128 Byte Records. Es steht also in einem solchen Eintrag nicht die exakte Dateigröße drin, sondern nur ein Vielfaches von 128 Byte. Also eine Datei mit 129 Byte hätte da ein 2 drinstehen gehabt, weil 2 solche Mini-Records praktisch benutzt waren. Also Sie konnten unter CPM eine Dateigröße exakt nur ausgeben, indem Sie die Datei einmal sequenziell gelesen haben und einfach geguckt haben, wann hört sie auf. Ja, und ganz hinten, werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, gab es eine Diskmap. Hier stehen 16 Bytes und da stehen Ortsinformationen drin, wo auf dem Datenträger sich die eigentlichen Datenblöcke befinden, die zu dieser Datei gehören. Ja, das ist im Prinzip der Aufbau von CPN-Dateisystemen gewesen. Es gab dann viele Varianten davon, weil es auch viele CPM-Versionen gab, aber im Wesentlichen sahen die alle genauso aus. Ja. Und da sehen Sie auch schon ein erstes Problem, wenn Sie also sagen, mein Dateisystem arbeitet genau so und jetzt wechseln Sie auf eine neuere CPM-Version und da arbeitet es anders. Was machen Sie dann, wenn Sie noch alte Datenträger haben? Na, weil Sie vielleicht jetzt größere Disketten unterstützen und jetzt sagen, es gibt nicht nur 64 Dateien auf einer Diskette, sondern 128. Ja, dann ändert sich ja der Aufbau vorne. Das heißt also, die Komponente, das eigentliche Dateisystem in Ihrem Betriebssystem, das muss dann immer gucken, ist es eine alte Version oder ist es eine neue Version vom Dateisystem, wo das mit formatiert wurde und dann entsprechend unterschiedlich gucken. Ja, und neue Disketten lassen sich dann unter alten Versionen des Betriebssystems nicht mehr lesen. Ja, aufbauend auf CPM hat also MS-DOS ganz ähnliche Strukturen. Der wesentliche Neuerung im MS-DOS-Dateisystem war das Einführen von Unterverzeichnissen. Dateinamen sehen noch genauso aus. Man hat auch dieselben Extensions im Prinzip benutzt. Es kamen dann noch diese .exe-Dateien dazu. Auch die Laufwerksbuchstaben waren genauso da. Es stand aber jetzt in so einem Inhaltsverzeichniseintrag nicht mehr eine komplette Liste aller Datenblöcke drin, ja, sondern es war nur ein Index in die sogenannte FAT File Allocation Table da. Ja, das ist praktisch ein weiterer Block, der dann Informationen über die einzelnen Datenblöcke enthält. Das werden wir uns aber später noch im Detail angucken. Ja, unter MS-DOS haben Sie dann für Verzeichniseinträge auch so einen Aufbau, der mit einem Dateinamen anfängt, auch wieder diese 8 und 3 Bytes. Dieses User-Byte gibt es hier nicht, weil MS-DOS dieses User-Nummern-Konzept von CPM nicht übernommen hat. Dann folgten Attribute, dann kam ein Bereich, der nicht genutzt wurde, weil man vielleicht später noch was anderes damit machen wollte. Neu bei MS-DOS war auch das Einführen von so einem Timestamp, ja, also dass jede Datei ein Datum der letzten Änderung hat. Das ist eine ganz einfache Version. Ja, also jedes Mal, wenn Sie schreibend auf eine MS-DOS-Datei zugegriffen haben, wurde das aktuelle Systemdatum mit Uhrzeit da reingeschrieben, sodass Sie dann zum Beispiel nicht mehr wussten, wann die Datei erzeugt wurde. Ja, also modernere, neuere Dateisysteme haben nicht nur einen so einen Timestamp-Block, sondern einen ganzen Haufen davon, wo Sie rauslesen können, bei Unix zum Beispiel, wann wurde die Datei erzeugt, wann wurde sie zuletzt verändert und wann wurde zuletzt lesend darauf zugegriffen. Wenn Sie eine Datei gerade ganz neu erzeugt haben, sind die alle gleich und danach haben Sie dann halt verschiedene Dateidaten. Und zum Beispiel das Dateidatum letzter lesender Zugriff wird in der Regel verwendet in der Regel niemand. Ja, aber es wird trotzdem auch aktualisiert. Und hier steht dann auch die Dateigröße drin. Das ist ein 4 Byte großer Längenblock. Die steht da also wirklich aufs Byte genau drin. Hier dieser vorletzte Block, First Block Number, das ist eben der Zeiger praktisch, ja, der in eine weitere Datenstruktur zeigt, irgendwo anders auf der Platte, wo Sie dann rauslesen können, welche eigentlichen Datenblöcke jetzt benutzt werden für die Datei oder von der Datei. Ja, diese klassischen Betriebssysteme, die haben ein paar Probleme. Wenn Sie also unmittelbar das direkte Dateisystem, so wie es physikalisch auf den Datenträgern verwendet wird, wenn Sie das direkt implementieren, dann sind ja alle Systemfunktionen, die Sie anbieten, auf dieses eine Dateisystem zugeschnitten. Ja, das heißt also, wenn Sie so ein System erweitern wollen, dass Sie also eine zusätzliche Art von Datenträgern lesen können, dann müssen Sie einen sehr großen Aufwand betreiben, weil Sie praktisch in jeder dieser Funktionen so eine Abfrage einbauen müssen, was für eine Art Dateisystem bearbeite ich eigentlich gerade. Ja, wenn es diese Version ist, dann muss ich folgenden Code ausführen, um was zu lesen oder was zu schreiben. Und wenn es ein anderes ist, müssten Sie da was anderes machen. Und das macht es eben schwer, jetzt zum Beispiel generell fremde Dateisysteme zu unterstützen. Also unter MS-DOS war es nicht üblich, dass man irgendwas anderes außer halt FAT-DOS-formatierten Datenträgern lesen konnte. Da mussten sie zusätzliche Software installieren, die sich dann einklingt in diese ganzen Funktionen. Und diese Integration ist nicht wirklich gut. Das kann man dann lösen, indem man bei modernen Systemen ein virtuelles Dateisystem hat, was praktisch eine Abstraktionsschicht nochmal dazwischen schaltet. Da haben Sie dann für jeden konkreten Dateisystemtyp bestimmte Funktionen, ja, die das Dateisystem halt ermöglicht. Und eine Ebene höher haben Sie abstrakte Funktionen, die dasselbe machen und die gucken dann nur nach, erst welcher Dateisystemtyp ist das und rufen dann die zugehörigen untergeordneten Funktionen auf. Das werden wir uns auch etwas später einschauen. Wir sind dann auch im Bereich der Einführung, deswegen das erstmal grob zu den Dateisystemen. Wie sieht es beim Speicher aus? Da haben wir teilweise ähnliche Anforderungen. Ja, also Prozesse brauchen auf jeden Fall, um laufen zu können, Hauptspeicher, weil der Programmcode da drin liegen muss. Etwas, was nicht im Hauptspeicher liegt, kann nicht angesprungen werden als Prozessorinstruktion. Die Daten müssen auch da sein. Und wenn Sie irgendwie Funktionen aufrufen und zurückspringen wollen, dann brauchen Sie auch noch einen Stack. Es gibt dann noch weitere Daten, die Sie auch noch benötigen, aber das ist so das Wichtigste. Und im Prinzip gibt es jetzt zwei Arten, wie Sie aus so einem Programm heraus mit Speicher sprechen können. Das eine sind eben Sprungbefehle. Jedes Mal, wenn Sie zu einer anderen Adresse springen, ist das ein Speicherzugriff. Und dann haben Sie Ladebefehle, die im Prinzip einfach zwischen dem Hauptspeicher und den CPU-Registern Daten hin und her schieben, in die eine oder andere Richtung. Ja, dass Sie da auch noch komplexe Sachen wie indirekte Adressierung haben und so weiter, spielt jetzt hier keine Rolle, weil im Prinzip können Sie auch jede indirekte Adressierung auf normale, auf einfache Methoden der Adressierung zurückführen. Das sind so die wesentlichen Dinge, die da passieren. Auch das können wir uns jetzt wieder aus Benutzer- und Betriebssystemsicht anschauen. Ja, aus der Sicht des Benutzers ist es eben das, was wir schon hatten. Sie haben diese Sprungbefehle, Sie haben das Auslesen und das Schreiben in eine Speicherposition. Und was vielleicht noch dazukommen kann, ist, dass Sie feststellen in Ihrem Prozess, der Speicher, den ich habe, reicht nicht aus, ich brauche noch mehr. Ja, ich habe vielleicht schon ein Array, wo 1000 Dinge drinstehen und ich brauche nochmal 200 und dann würden Sie dem Betriebssystem sagen wollen, gib mir mehr Speicher, damit das überhaupt möglich ist. Und deswegen hat das Betriebssystem da auch einiges zu tun. Ja, zum einen jedes Mal, wenn ein neuer Prozess gestartet wird, muss es schon mal so ein Minimum an Speicher irgendwie zur Verfügung stellen. Ja, so dass wir typischerweise gucken müssen, wie groß ist eigentlich der Programmcode-Block, den ich jetzt gleich laden muss. Und dann irgendwie versuchen, für den neu zu schaffenden Prozess Speicher zu reservieren und diese Verknüpfung auch herzustellen. Ja, dass das System sich merkt, dieser Speicherbereich gehört diesem Prozess. Dann, wenn Sie solche dynamischen Anpassungen im System zulassen wollen, was Sie nicht tun müssen. Sie können auch ein Betriebssystem so schreiben, dass ein Prozess am Anfang eine bestimmte Menge Speicher kriegt und es bleibt konstant. Es wird nicht verändert. Ja, dann funktioniert es eben nicht. Dann gibt es keine dynamische Speicheranforderung. Aber moderne Systeme erlauben das natürlich. Und das heißt also, Sie müssen auch diese einmal getroffene Zuordnung, dieser Prozess hat diesen Speicher, auch noch nachträglich anpassen können. Dann sollte es idealerweise so sein, dass Prozesse die ihnen zugeteilten Speicherbereiche exklusiv nutzen. Ja, das ist auch etwas, was also eine Wunschbedingung ist. Das muss jetzt nicht zwingend in jeder Speicherverwaltung drin sein. Sie können ein einfaches Betriebssystem haben, was das nicht macht, was zwar dem Prozess sagt, du kannst folgenden Speicher nutzen, aber wenn der Prozess irgendwo anders reinguckt, dann macht das halt. Ja. Was auch potenziell noch dazu kommt, ist so eine Geschichte wie Swap Space. Ja, also Sie könnten dann sagen, wenn sehr viele Prozesse laufen, die insgesamt viel mehr Speicher benötigen, als verfügbar ist, dann führe ich so eine Art Swapping-Mechanismus ein und lagere Prozesse zwischendurch mal auf Festplatte aus und hole sie irgendwann wieder. Und das gibt es in verschiedenen Stufen, also simples Swapping, was den ganzen Prozess auslagert, bis hin zu Verfahren, die wir ganz am Ende der Vorlesung uns dann angucken werden, Paging, wo nur Teile des Prozesses ausgelagert werden. Und ja, alles, was irgendwie was ändert an dieser Speicheraufteilung, muss halt die Speicherverwaltung auch bearbeiten. Also muss ständig die internen Datenstrukturen, wo diese Zuordnungen drin sind, aktualisieren. Nicht nur beim Prozessstart, sondern auch beim Prozessende werden die Daten wieder zurückgegeben. Und das ist eine recht komplexe Angelegenheit. Auch hierzu ein paar Beispiele aus der Vergangenheit, weil sie noch relativ übersichtlich sind. MS-DOS konnte traditionell 640 Kilobyte Speicher nutzen und hatte dann aber die Möglichkeit, sogenanntes Extended Memory, das war dann Speicher oberhalb von 1 MB, zu verwenden. Dann konnten sie praktisch weitere Chips einbauen und irgendwie 4 oder 8 Megabyte RAM oder sowas haben. Und dann gab es eine Möglichkeit, über einen Interrupt die Größe dieses erweiterten Speichers abzufragen. Interrupt 15H, also hexadezimal 1,5, ist im Prinzip einfach eine Betriebssystemfunktion, die zurückgibt, wie groß ist der erweiterte Speicher. Und die Art und Weise, für Programme jetzt exklusiv Speicher zu reservieren, war also völlig krude. Ich gehe mal direkt zum nächsten Bild. Ja, also am Anfang stellt praktisch das Betriebssystem diese Funktion Interrupt 15 oder 1.5 zur Verfügung und meldet die Größe des erweiterten Speichers. Und jetzt gab es Programme, die konnten sich unter MS-DOS im Hintergrund verankern. Also die haben sie geladen und die haben die Kontrolle wieder abgegeben. Also es kam wieder eine Kommandozeile, sodass sie wieder andere DOS-Befehle oder andere Programme starten konnten. Und trotzdem blieb das Programm im Speicher. Und hat sich vielleicht irgendwo in den Tastaturtreiber reingehängt, sodass sie mit einer Tastenkombination das Programm aufrufen konnten. Und damit es im Speicher bleiben konnte, hat es jetzt Folgendes gemacht. Es hat von diesem erweiterten Speicher einen Teil für sich abgezwackt. Ja, in der Regel genau die Größe, die es brauchte, um halt den Programmcode und ein paar Daten da drin abzulegen. Und dann hat es diese Interrupt 1.5-Funktion verbogen auf eine eigene Routine. Ja, das wusste ja vorher, wie groß der Speicher insgesamt ist, hat jetzt den von sich selbst benötigten Menge an Speicher einfach abgezogen davon und hat über ein Betriebssystem-Hook, also diese Funktion verbogen auf eine eigene, die jetzt die reduzierte Größe zurückgibt. Ja, und dadurch konnten sie so nicht richtiges Multitasking, weil die Programme sich nicht abgewechselt haben, aber so eine Art Pseudo-Multitasking, wo mehrere Programme im Speicher hängen und bei Bedarf wieder aktiviert werden können, konnten sie damit machen, weil dann eben anschließend ein weiteres solches Programm auch wieder den Interrupt aufrufen konnte, bekam dann die kleinere Zahl zurück und konnte jetzt davon wiederum einen Teil abzwacken und erneut diesen Interrupt-Aufruf verbiegen auf seine Funktion, sodass man das beliebig weiter treiben konnte, bis halt irgendwann der erweiterte Speicher komplett verbraucht war. Aus dem System kann man schon sehen, wenn jetzt irgendwann hier dieses erste Programm sich entscheiden sollte, dass es komplett beendet wird, gibt es keinen richtig guten Weg, diesen Speicher wieder freizugeben. Ne? Weil hier hängen jetzt unten drunter die anderen Programme. Und das Einzige, was funktionieren würde, wäre, wenn Sie die in umgekehrter Reihenfolge beenden. Also andersrum, als wie Sie die gestartet haben, dann können Sie von unten das wieder aufrufen, ja, aufräumen. Wenn in dem Moment dieses Programm sagt Ende, dann kann es als letzte Tätigkeit praktisch die alte Interrupt-Behandlungsroutine wiederherstellen. Und wenn Sie das dann so weiterspielen, dann könnten Sie am Ende den ganzen Speicher wieder frei haben. Aber tatsächlich bleiben dann oben einfach Löcher und Sie können nichts damit machen. Ja, also das war eine sehr primitive Methode, in einem eigentlich nicht multitasking-fähigen System sowas wie eine Art Speicherverwaltung umzusetzen. Ja, in der Form werden wir es also nicht machen. Selbst die simpelsten Modelle, die ich Ihnen so als theoretische Modelle vorstellen werde, werden also besser als das sein. Aber das war halt damals der erste Ansatz zu sagen, na, was mache ich mit dem Speicher? Wir werden sowohl bei den Dateisystemen als auch bei der Hauptspeicherverwaltung werden wir uns zwei komplett unterschiedliche Ansätze anschauen. Der erste ist der einfachere, damit fangen wir dann auch an, das ist die sogenannte zusammenhängende Speicherzuordnung. Ja, wenn ich Speicherzuordnung meine, dann meine ich immer allgemein das sowohl für Hauptspeicher als auch für Plattenplatz. Ja, Festplatten sind ja Teil der Speicherhierarchie, sind halt ein sehr langsames Medium, also Platz auf der Platte können Sie auch als Speicher betrachten. Das ist halt ein Festspeicher. Und bei der zusammenhängenden Zuordnung sieht es eben so aus, dass Sie sowohl Dateien immer am Stück haben, ja, also dass die zusammenhängend auf der Platte liegen, als auch, dass Prozesse die zugewiesenen Speicherbereiche zusammenhängend haben. Ja, dass Sie also immer ein Anfangsstück und eine Länge haben und mehr müssen Sie dann nicht wissen. Ja, diese Verfahren, die so arbeiten, sind also sehr übersichtlich, weil Sie keinen besonderen Aufwand treiben müssen, um eben die zugewiesenen Speicher- oder Plattenbereiche zu verwalten. Nutzen aber die Ressourcen sehr schlecht, weil Sie so ein Fragmentierungsproblem kriegen. Ja, im Prinzip ist es das, was Sie hier auch schon hatten. Ja, wenn jetzt dieser Speicherbereich hier zurückgegeben wird, dann ist er nicht mehr benutzbar. Also das ist nicht nur Fragmentierung, das ist noch viel schlimmer als Fragmentierung, weil es einfach weg. Das können Sie gar nicht mehr nutzen. Bei einem vernünftigen Verwaltungssystem, was eben so arbeitet, da wird zurückgegebener Platz wieder frei, aber er ist eventuell nicht nutzbar, weil er vielleicht zu klein ist. Ja, wenn der nächste Prozess, der Speicher haben will, wenn der größere Anforderungen stellt als das, was da zurückgegeben wurde, dann muss eben noch woanders ein Speicherbereich genutzt werden. Und so entsteht Fragmentierung. Sie kennen das von Festplatten, wo es auch jetzt aus normaler PC-Benutzersicht Fragmentierung heißt. Da gibt es ja auch Defragmentierungstools. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Ja, Betriebssysteme schreiben Dateien, die neu erstellt werden, sequenziell in aufeinanderfolgende Blöcke auf der Platte. Und es ist auch gut, dass Sie das tun, weil es nämlich das Lesen, das sequentielle Lesen stark beschleunigt. Ja, weil Sie jedes Mal, wenn Sie weitere Daten lesen wollen, müssen Sie den Schreiblesekopf nur ein ganz kleines Stück vorwärts bewegen und das geht dann sehr schnell. Ja, wenn Sie also beliebig zufällig die Daten verteilen, dann müssen Sie ja Kopfbewegungen von außen nach innen und zurück machen und es wird dann sehr lang. Deswegen ist es also gut, die Sachen am Stück zu haben. Aber das Problem ist, wenn Sie viele kleine Dateien zum Beispiel haben und dann löschen Sie welche davon, dann entstehen ganz viele Freiräume, die Sie nutzen können, wenn Sie wieder so eine kleine Datei da reinlegen. Aber wenn Sie eben größere Daten da unterbringen wollen, dann können Sie diese kleinen Blöcke nicht nutzen, weil sie ja in dem System zusammenhängende Speicherungen sind. Ja. Bei den Dateisystemen, die Sie von Windows oder so kennen, funktioniert es etwas anders. Da wird dann halt in die Lücken reingeschrieben und dann irgendwo anders wird die Datei dann fortgesetzt. Aber das ist dann nicht zusammenhängend. Sie nennen das dann trotzdem Fragmentierung, weil eben die Datei in Fragmente unterteilt wird. Hier meinen wir mit Fragmentierung, dass unbenutzbare kleine Lücken entstehen. Ja, und Wenn wir uns also mit der zusammenhängenden Speicherzuordnung lang genug beschäftigt haben, dann gehen wir über zu der fortschrittlichen Variante der nicht zusammenhängenden Speicherzuordnung. Da verzichten sie eben auf diese Idee, dass alles am Stück sein muss und haben damit sehr viel mehr Flexibilität. Aber das Ganze wird auch komplexer. Es wird also etwas schwieriger, das dann noch alles zu verwalten, weil sie jetzt für jeden Prozess mehrere Speicherteilbereiche irgendwie haben oder für jede Datei mehrere Bereiche auf der Platte, die irgendwo liegen können, und irgendwie müssen sie das alles verwalten. Sie kriegen damit aber eine deutlich bessere Nutzung der Ressource, also können zum Beispiel auf einer Platte einfach mehr Dateien speichern, weil sie im Prinzip jede Lücke, egal wie klein sie ist, ausnutzen können. Und beim Hauptspeicher sieht es genauso aus. Also zur zusammenhängenden Speicherzuordnung. Im Englischen heißt das Contiguous Memory Allocation. Wie gesagt, es geht hier darum, dass sowohl der Speicher als auch Plattenplatz immer nur zusammenhängend vergeben wird. Und wenn Sie sich das zum Beispiel mal bei Dateien anschauen, dann könnten Sie etwa hingehen und sagen, ich strukturiere erstmal grob meine Platte in Blöcke, ja, das soll die kleinste ansprechbare Einheit irgendwie darstellen. Also unterhalb eines Blocks werde ich nicht versuchen, Sachen zuzuordnen. Haben Sie zum Beispiel eine 1 Gigabyte große Festplatte und Blöcke der Größe 1 Kilobyte, und dann kommt ungefähr 1 Million Blöcke dabei raus. Und wenn Sie jetzt eine Datei erzeugen, die dann vielleicht 25 Kilobyte groß ist, dann würden Sie also 25 von diesen Blöcken benötigen. Und die nehmen Sie zusammenhängend. Ja, also es müssten 25 unmittelbar aufeinander folgende Blöcke sein. Und das dann irgendwie in so einem Inhaltsverzeichnis zu speichern, ist sehr einfach, weil da schreiben Sie einen Dateinamen rein und dann die Nummer des ersten Blocks und die Länge der Datei. Ja, dieses Blocksystem erlaubt es Ihnen, dass die Adressen was kürzer werden. Wenn Sie nicht mit Blöcken arbeiten würden, sondern byteweise die Positionen ansprechen, das könnten Sie auch machen, aber dann müssten Sie halt das Anfangsbyte und die Länge auch in Byte müssten Sie dann angeben. Ja, so brauchen Sie, wenn es jetzt um die Belegung geht, praktisch einfach haben Sie kleinere Adressen, weil Sie nur die Blocknummer und nicht die Byte-Position speichern. Ja, grafisch würde das dann so aussehen. Ja, ein Beispiel für, wie viele sind es? 5 Dateien, die hier verteilt sind. Und Sie sehen dann eben in so einer Dateizuordnungstabelle stehen dann die Dateinamen, Startblöcke und Längen drin. Und wenn Sie sich auf der Platte das anschauen, dann sehen Sie alle Bereiche, die jetzt nicht ganz weiß sind, sondern die irgendwie schraffiert oder grau ausgefüllt sind, die sind praktisch von Dateien belegt, und diese weißen Blöcke, die sind frei. Also die könnten Sie noch benutzen. Ja. Und dann sehen Sie aber auch schon, dass Sie hier eine gewisse Fragmentierung schon haben. Ja, also Sie haben vorne einen freien Block der Länge 2 und den können Sie nur nutzen für Dateien, die nicht größer als 2 Blöcke sind. Ja, wenn Sie jetzt in diesem Beispiel, wenn das wirklich die gesamte Platte ist, wenn die Platte also nur 35 Blöcke hat, dann können Sie hier durchzählen, 2, 6, 7, 10, 14, es sind 17 Blöcke insgesamt frei, bunt verteilt über die ganze Platte. Aber schon, wenn Sie versuchen, eine Datei der Länge 5 Block da drauf zu schreiben, geht es nicht, weil nirgendwo 5 Blöcke am Stück sind. Ja, ist alles auseinandergerissen. Was Sie dann praktisch machen müssten, wäre, den Betrieb kurz anzuhalten, also alle Dateizugriffe irgendwie zu sperren, und dann schieben Sie das ganze Zeug zusammen. Ja, das wäre eine Defragmentierung, also Sie nehmen die ganzen Löcher raus und schieben alle Dateien so weit nach oben, wie es geht, dass keine Lücken mehr sind. Ja, dann würden sich am Ende ja diese 17 freien Blöcke ganz am Schluss befinden, und dann können Sie wieder eine neue Datei anlegen, die maximal diese Größe haben kann. Aber das ist natürlich teuer. Ja, so eine Platte, ich meine, mit 35 Blöcken ist es nicht das Problem, aber eine echte Platte, die relativ groß ist, zu defragmentieren, das braucht halt lange. Also wenn Sie unter Windows schon mal so ein Defragmentierungsprogramm benutzt haben, dann wissen Sie, dass das je nach Größe also stundenlang darauf rumarbeiten kann. Ansonsten ist dieses Verfahren der zusammenhängenden Speicherung halt toll, weil es einfach den schnellstmöglichen Zugriff erlaubt. Na, sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen, wenn Sie einmal festgelegt haben, welcher Bereich jetzt zuständig ist. Es gibt nichts, was bei Festplatten schneller ist als direkter sequenzieller Zugriff darauf. Ja, also wenn Sie mit den Nachteilen, die es gibt, leben können, dann kriegen Sie eine super Performance daraus. Und es ist halt auch sehr einfach, das Ganze zu verwalten. Und Sie müssen sich auch nicht großen Kopf machen darüber, wo sind eigentlich freie Bereiche. Weil Sie können durch die Dateiliste zum Beispiel durchgehen und finden damit die belegten Positionen. Ja, oder Sie können die auch nochmal zusätzlich in irgendeine andere Datenstruktur reinpacken, wo einfach immer Anfang und Ende von belegten Blöcken drinsteht. Und damit haben Sie automatisch die freien Bereiche, die auch in der Regel relativ groß sind. Aber Sie handeln sich halt eine ganze Reihe von Problemen ein, wenn Sie zum Beispiel eine Datei größer machen wollen. Na, wenn hinter der Datei direkt die nächste kommt, können Sie die nicht größer machen. Dann müssen Sie die erst irgendwo hinkopieren, also verschieben praktisch, wo dann zusätzlicher Platz dahinter ist, damit Sie sowas Einfaches machen können, wie noch einen Block hinten an der Datei dran schreiben. Also sowas ist gut für relativ statische Dateisysteme, an denen nicht viel verändert wird oder sich zumindest die Dateigrößen nicht ändern. Na, wenn Sie Dateien haben, die immer eine feste Größe haben, wo Sie innen drin was rumschreiben, aber die Länge nicht verändern, dann können Sie es wieder machen. Und genauso, wenn eine Datei kleiner wird, dann entstehen wieder Freiräume, die wahrscheinlich nicht nutzbar sind, weil sie so winzig sind, dass sie nichts damit anfangen können. Und auch wenn Sie eine Datei löschen, kriegen Sie eben auch diese Lochstruktur raus. Diese Lücken nennen wir eben Fragmentierung. Und es gibt zwei Arten von Fragmentierung. Das ist sogenannte externe Fragmentierung. Extern ist es deswegen, weil unbenutzbare Bereiche entstehen, die außerhalb der für die Dateien reservierten Bereiche liegen. Ich sage Ihnen kurz dazu, was interne Fragmentierung ist. Das kriegen wir aber später auch nochmal ausführlicher. Interne Fragmentierung bedeutet, wenn also innerhalb der reservierten Bereiche etwas nicht genutzt werden kann. Ein Beispiel dafür ist, eben wenn Sie mit so einer Blockstruktur arbeiten und grundsätzlich sagen, das Kleinste, was ich ansprechen will, ist ein Block von 1 Kilobyte oder sowas. Wenn Sie jetzt eine Datei von 1025, also 1 zu viel Byte erzeugen, na, dann müssen Sie dafür zwei Blöcke verwenden und den zweiten Block, der enthält nur das erste Byte und der Rest wird nicht benutzt, weil Ihre Datei eben so eine krumme Länge hat. Das würde man interne Fragmentierung nennen. Ja, und diese externe Fragmentierung, die können Sie beheben, indem Sie eine Defragmentierung durchführen, aber die ist halt aufwendig und wird Sie aufhalten. Ja, und die Sachen, die wir uns jetzt für Platten angeguckt haben, die können Sie sich im Prinzip auch für den Hauptspeicher überlegen. Ja, und das wäre was, was Sie vielleicht einfach bis zur nächsten Woche können Sie mal drüber nachdenken. Ja, was würde den Dingen entsprechen? Ja, also die Zuordnung Prozess-Speicherbereich entspricht im dem Fall, welchem Konzept aus den Dateisystemen, wie ist das, löschen einer Datei, vergrößern einer Datei, wenn Sie das übertragen in das Bild, Prozesse reservieren, Hauptspeicher oder verwenden Hauptspeicher, was ist das? Und auch hier die Frage, haben Sie da ein Fragmentierungsproblem und können Sie sich sowas wie eine Defragmentierung des Hauptspeichers vorstellen? Ja, dann sind wir durch für heute.